Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und vielen lieben Dank für die neuerliche Einladung bei euch. Offensichtlich kann es das letzte Mal nicht ganz so schlecht gewesen sein. Jetzt muss ich schon fast aufpassen, dass ich nicht allzu oft herkomme, sonst laufe ich ja möglicherweise Gefahr, dass ich mir hier auch noch heimelig, wie soll ich sagen, zu werden drohe, aber ich freue mich auf alle Fälle, heute hier zu sein.
Das ist ja keine Gefahr.
Vielen lieben Dank dafür. Vor 3 Wochen haben wir uns ja euren guten Daniel zum Predigen ausgeborgt. Und bei der Gelegenheit hat er mir gesagt, Anfang Dezember bist du ja bei uns. Ja. Dann haben wir das im Kalender auch noch fixiert. Dann hat er mir auch noch die Stelle genannt, die heute dran ist. Da habe ich gedacht, super, eine Textpassage. Ja? Kein Thema, das ich mir überlegen muss. Endlich pures Gottes Wort. Ich habe auch heute keinen Schnickschnack mitgenommen, keine Präsentation, nur Gottes Wort. Der Fritz war dann so lieb und hat mich dann auch noch erinnert und hat mir sogar angeboten, wenn ich wollte, könnte ich doch noch einen alternativen Text nehmen. Da habe ich gesagt, na, das passt schon. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, welche Herausforderung der Text für mich darstellen sollte. Denn im Zuge, der Auseinandersetzung mit dem Text bin ich draufgekommen, dass dieser Text oder manche Abschnitte oder manche Teile davon von manchen Theologen als der schwerste Text und schwierigste Text im Neuen Testament gilt. Habe ich mir gedacht, super, es gibt ja auch noch die Offenbarung, aber das ist angeblich Kindergeburtstag gegen Teile dieses Abschnittes. Ja, deswegen seid gnädig und habt Nachsicht mit mir. Ich möchte mit uns noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass wir in Freiheit Sonntagvormittag Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich möchte dich echt bitten, dass nicht ich heute spreche, sondern dass du einfach durch dein Wort zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du uns stärkst, ermutigst, dass wir rausgehen können voller Freude und dass wir einfach mit Mut von dem, was du am Kreuz getan hast, einfach hier weitergeben und weitererzählen dürfen. Amen. Ich habe den heutigen Predigt mit der Überschrift versehen. So, ein bisschen Schnickschnack ist schon dabei. Aber es ist nicht so schlimm. Christus, der Grund unserer Hoffnung. Und zugegeben, dieser Titel ist nicht mir selber eingefallen, sondern er steht als Überschrift dieses Abschnittes in der neuen Genfer Übersetzung. Aber ich finde, es passt sehr gut, denn genau darum geht es heute, um Hoffnung. Und ich habe mich anfangs mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist Hoffnung für uns so wichtig? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Arbeitsalltag erlebe ich ganz viele Menschen, die einfach so hoffnungslos in den Tag hineinleben. Und gerade jetzt, in der Adventszeit verstärken sich oftmals diese hoffnungslosen Tendenzen. Und ich bin davon überzeugt, dass Hoffnung für uns nicht nur wichtig, sondern nahezu existenziell sind. Und bin auf meiner Reise bei der Recherche auf folgende Antworten gestoßen. Hoffnung ist für uns Menschen aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Erstens, es gibt uns psychologische Widerstandsfähigkeit. Hoffnung hilft uns, Herausforderungen und Schwierigkeiten zu überwinden. Sie ermöglichen es uns, positiv in die Zukunft zu blicken und motiviert uns, weiterzumachen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Zweitens, Hoffnung bewirkt emotionales Wohlbefinden. Hoffnung kann unsere Stimmung verbessern und uns ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück geben. Drittens, Zielsetzung und Motivation. Hoffnung treibt uns an, Ziele zu setzen und nach ihnen zu streben. Sie gibt uns den Glauben daran, dass unsere Bemühungen fruchten werden und motiviert uns, aktiv auf unsere Ziele hinzuarbeiten. Soziale Verbundenheit. Hoffnung fördert oft die Zusammenarbeit und den Gemeinschaftssinn. Hoffnung hilft uns, Bewältigungsstrategien zu entwickeln in schwierigen Zeiten. Oder Hoffnung hat auch gesundheitliche Vorteile. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass Hoffnung positive Auswirkungen auf unsere körperliche Gesundheit haben. Menschen, die hoffnungsvoll sind, neigen dazu, gesündere Lebensstile zu führen und können besser mit Stress und Krankheiten umgehen. Wenn das kein Grund für Hoffnung ist. Insgesamt ist Hoffnung ein grundlegender Aspekt der menschlichen Erfahrung, der uns hilft, sowohl mit den täglichen Herausforderungen als auch mit größten Lebenskrisen umzugehen. Sie ist ein Schlüsselelement für unsere mentale und emotionale Gesundheit und spielt eine wichtige Rolle in unserer Fähigkeit, ein erfülltes und zielgerichtetes Leben zu führen. Und vor diesem Hintergrund muss man sich vorstellen, da die Umstände damals, wie Petrus diesen Brief geschrieben hat, wo wir uns heute einen Teil davon anschauen, zu der Zeit Kaiser Neros, da waren ja die Umstände nicht allzu rosig. Kaiser Nero war ja nicht unbedingt als ein liebevoller Fürst bekannt, sondern hat hier auch eine große Welle blutiger Verfolgung, wie soll ich sagen, vom Zaun gebrochen. Und genau in dieser Zeit war es Petrus wichtig, die gute Nachricht rauszuschicken, zu verkündigen und seine Leserinnen und Lesern Hoffnung zu schenken in hoffnungslos wirkenden Umständen, dass sie nicht mutlos werden, sondern dass sie dran festhalten. Und vielleicht sind die Umstände bei dir auch nicht gerade rosig. Vielleicht bist du auch gerade ein bisschen am Zweifeln oder eher hoffnungslos, und dann wünsche ich dir, dass der heutige Text dir eine Ermutigung sein darf. Der Text wäre eigentlich ein sehr schöner Ostertext, wie ich dann draufgekommen bin. Aber gut, es ist eher mehr Last Christmas Time statt Eiersuche. Und im Hinblick auf Weihnachten, wo Hoffnung in der Geburt Jesus Christus Gestalt bekommt, vielleicht auch ein schöner Einstieg in den Advent. Aber genug auf die Folter gespannt, lasst uns in den Text einsteigen und ihn gemeinsam lesen. Ich lade alle ein, die eine Bibel dabei haben, aufzuschlagen, 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 17 bis 22 und dann Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Und da steht, und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschheit gesühnt und hat damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten, und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und getrennt. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt, macht euch daher seine Einstellung zu zeigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwillen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ich habe diesen Text meiner lieben Frau vorgelesen, weil es mir manchmal hilft, in der Vorbereitung diese Texte laut vorzulesen. Ich habe den Text aus der Elberfelder gelesen, aus der Guten Schlachter gelesen, aus der Neues Leben Bibelübersetzung, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und ich habe diesen Text aus der Neuen Genfer Übersetzung meiner lieben Frau, der Frone, vorgelesen, und sie hat geantwortet mit den Worten: Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Aber sie ist gespannt, was dabei rauskommt. Das darf sie heute am Nachmittag nachher dann nochmal erfahren. Dieser Text knüpft nämlich nahtlos an den Text von letzter Woche an, wo euch Tom, ja, inflationärer Legscheider, ja, wo Tom euch die Worte Segenspender, Friedensstifter und Hoffnungsträger mit auf den Weg gegeben hat. Und der wahre Hoffnungsträger, Hoffnungsspender ist Jesus Christus. Und gerade in stürmischen Zeiten, in turbulenten oder in schwierigen Umgebungen, dürfen wir unsere Blicke genau auf diese Hoffnung, auf Jesus Christus richten. In Vers 18 lesen wir, dass Christus für uns gelitten hat. In der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar noch konkreter, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Wir haben schon gemeinsam das Abendmahl gefeiert, denn die Rede ist hier vom Tod am Kreuz. Jesus ist für unsere Sünden, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Das eine Mal. Jesus hat ein für alle Mal gelitten. Nicht zweimal, nicht dreimal, nicht immer. Nein, ein für alle Mal. Er hat in diesem Moment am Kreuz alles erduldet für unsere Sünden. Er, der Gerechte, der dies für uns als Ungerechte getan hat, damit er uns zu Gott führen kann. Und diese Tatsache schließt direkt an den letzten Vers des eigentlichen vorigen Abschnitts an. Im Text von letzter Woche und im Vers 17 geht es darum, dass wir als Christen leiden müssen, auch wenn wir es nicht verdient haben. Doch es ist besser, schreibt Petrus, dass wir gerecht leiden, als wenn wir später ungerecht leiden müssen. Wenn wir hier auf der Erde leiden müssen, weil diese Welt Jesus ablehnt, der in uns lebt. So ist es besser, als wenn wir später leiden müssen, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wenn die Menschen, die Jesus ablehnen, von ihm getrennt werden. Und dass wir leiden müssen, das scheint für Petrus und seine Leser offensichtlich klare Realität zu sein. Und aktuell ist ja wieder eine Zeit des Leidens auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe mir sagen lassen, dass die schlimmste aller Krankheiten in Form einer großen Welle im Anmarsch ist. Der Männerschnupfen. Also, liebe Frauen, aufgepasst. Es kommt eine Zeit der Entbehrung und des Jammerns auf euch zu. Letzte Woche hat der ORF über die aktuelle Erkältungswelle berichtet. In der Kalenderwoche 47, also vorletzte Woche, waren 110.000 Personen wegen Erkältungssymptomen im Krankenstand. 50 wegen Covid, 50 wegen echter Grippe, 100 wegen grippaler Infekte und 109.800 wegen Männergrippe. Na, stimmt nicht ganz. Ich hatte einen kleinen Excel-Dreher. Die Prozente waren ein bisschen anders. Aber 110.000, die wegen Erkältungssymptomen im Krankenstand waren, insgesamt waren knapp 300.000 Menschen im Krankenstand. Aber ganz gleich, welche Krankheit oder welcher Umstand uns und unsere Seelen leiden lässt. Es ist meistens schmerzhaft. Doch die traurige Wahrheit ist, Schmerz und Leid gehören leider zu unserem Leben dazu. Wir würden sie so gerne ausblenden, können es aber nicht. Und genau hier im Schmerz und im Leid unserer Seelen dürfen wir Hoffnung finden im Leiden, denn Christus hat auch gelitten. Ein für allemal. Er war noch viel gerechter, als wir es je sein könnten. Er hat ein sündloses Leben gelebt, er hat ein perfektes Leben gelebt und musste dennoch leiden. Warum sollten wir, die wir ihm nachfolgen, dann nicht auch leiden müssen? Auch wenn wir nicht gerecht sind, so sagt er, sind wir nicht von dieser Welt. Und diese Welt, die will Jesus nicht wahrhaben. Deshalb werden auch wir als seine Nachfolger nicht geduldet. Jesus hat das ausgehalten, weil er wusste, dass es nötig ist, dass er dieses Leiden auf sich nimmt. Für uns. Er wusste, dass er eines Tages in Ewigkeit mit uns leben kann. Und das war es ihm wert. Du und ich, wir waren es ihm wert, dass er für uns litt. dass er so für uns gelitten hat, damit er uns den Weg zum Vater frei macht. Auch wenn er so viel Besseres eigentlich verdient hätte und wir das unmöglich verdient hätten. Jesus ist gestorben, aber zum Glück bleibt es nicht so und es blieb auch nicht so. Denn wie ich bereits sagte oder gelesen habe, Jesus lebt wieder. Er wurde nach dem Fleisch getötet, aber lebendig gemacht. Nach dem Geist, lesen wir in unserem Text, wurde er lebendig gemacht. Und hier sind wir bereits an einer der ersten schwierigen Stellen, denn sie wurden von einigen, fragwürdigen Theologen dazu verwendet, zu lehren, dass Jesus gar nicht wirklich auferstanden ist, sondern nur, dass er oder sein Geist irgendwo entschwebt ist und sein Körper nach wie vor tot im Grabe blieb. Aber das ist hier in keinem Fall die Absicht von Petrus, dies auszusagen. Das konnte ich hier nicht erkennen. Nach den Regeln der irdischen Welt des Fleisches gibt es keine Chance auf ein Wiederkommen nach dem Tod. In dieser Hinsicht war alles aussichtslos. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist Fakt. Es kamen Wasser und Blut aus seiner Seite und sogar viele seiner größten Kritiker von Jesus widersprechen dieser Ansicht nicht, dass Jesus wirklich am Kreuz hing und starb. Nun wurde er aber lebendig gemacht. Nach den Regeln, die nicht bei Menschen gelten, sondern bei den Regeln, die bei Gott gelten. Den Regeln des Geistes. Sein Geist, der Leben ist und der Leben schenkt und der Leben gibt. Man könnte auch sagen, Jesus wurde durch das Fleisch, also durch den Mensch getötet und durch Gottes Geist hingegen wurde er wieder zum Leben auferweckt. Und er wurde, so berichtet uns Paulus, von 500 Augenzeugen gesehen. Und einer der wichtigsten Augenzeugen war Petrus, der diesen Brief, den wir jetzt vor uns haben, geschrieben hat. Für ihn war es also völlig klar, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Er hat ihn später gesehen, ja, er hat sogar mit ihm gegessen und mit ihm gesprochen. Er wusste, dass Jesus wirklich auferstanden war durch den Geist Gottes und weil Jesus selbst Gott war. Ich habe vorher gesagt, ich habe nicht wirklich viel Schnickschnack mitgenommen. Es ist auch nicht wirklich viel Schnickschnack. Ich habe drei Symbole habe ich euch mitgenommen, die ihr während der Predigt abzeichnen, aufschreiben, aufmalen könnt. Das heutige nicht ganz so einfache Thema ein bisschen zu visualisieren und mitzunehmen. Wunderbar. Ich liebe es, wenn die Dinge nicht funktionieren. Das erste Symbol ist ein Kreuz. Denn Jesus ist am Kreuz gestorben für alle Menschen. Er hat dort gelitten. Ein für allemal der Gerechte für uns Ungerechten, damit er uns den Weg zum Vater frei machen kann. Wie wunderbar. Und wir durften das auch feiern, indem wir gemeinsam das Abendmahl eingenommen haben. Jesus ist also durch den Geist auferstanden. Und dann lesen wir, im selben Geist ist er hingegangen und hat den Geistern, in der Elberfelder steht, den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und hier sind wir nun bei der schwierigsten Stelle angelangt. Gut, ich werde euch nicht alle Auslegungstheorien vorstellen, die ich dazu gefunden habe, weil sonst würden wir vielleicht morgen oder übermorgen auch noch hier sitzen und das würde ich euch nicht gerne antun. Ich habe deswegen zwei rausgepickt, die in dem Kontext wahrscheinlichsten sind. Also es gibt Auslegungstheorien, die es aber dazu gibt, sozusagen aufzuzeigen oder darzustellen, warum diese Stelle uns zur Hoffnung dienen soll. Warum diese Stelle gerade besonders uns Hoffnung geben soll, falls wir eines Tages aufgrund unseres Glaubens leiden müssen oder falls wir einfach mal entmutigt sind in unserer Gemeindearbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ermutigung oder Entmutigung in der Gemeindearbeit. Also ich kann euch sagen, es ist part of the game. Ja. Entmutigung gehört leider immer ein bisschen dazu. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir an der Hoffnung des Lebendigen festhalten. Und wir lesen, Jesus predigt nämlich sogar den schlimmsten Sündern oder den schlimmsten Sünden, die es jemals gab. Schlimmer als alles, was wir seitdem kennen. Wenn ich heute in unsere Welt hinausschaue, denke ich manchmal, also viel schlimmer können die wirklich nicht gewesen sein. Warum hat Gott mit uns noch so viel Geduld? Wir können doch unmöglich besser sein als die Menschen zur Zeit Noahs. Also er vergleicht unsere Welt mit der Welt oder mit den Menschen Noahs. Und ich kann mir, wenn ich bei uns in der Umgebung schaue, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da noch grausamer, noch schlimmer zugegangen sein muss als heute. Doch anscheinend war diese Zeit damals sogar noch schlimmer. Ja, es gab nur einen Menschen, der es wert war, der gerecht war und seine Familie wurde dank ihm gerettet. Es heißt hier im Text 8 Personen. Noah wurde gerettet mit seiner Familie durch die Arche und auf all anderen Menschen konzentrieren wir uns meistens eher nicht. Die werden irgendwie einfach vergessen, wenn wir mit den Kindern diese Geschichte im Kindergottesdienst vielleicht durchgehen oder unseren Kindern diese Geschichte erzählen, dann erzählen wir meistens von den lieben Tieren, immer zwei, ein Männchen und ein Weibchen, die dann auf der Arche Platz genommen haben und Platz gefunden haben. Und wir erzählen von Noah und seiner Familie, aber was wir oft vergessen, was ist mit den anderen Menschen? Und eigentlich ist diese Geschichte eine der dunkelsten Begebenheiten der Menschheit. Denn alle, bis auf diese 8 Personen, gingen verloren. Und Jesus sind aber auch diese Menschen nicht egal. Und ich will euch, genauso wie mir, nicht unterstellen, dass uns diese Menschen egal wären. Das wollte ich nicht sagen, aber wir tendieren dazu, diese Menschen zu vergessen oder sie zu verdrängen oder sie zu übersehen, weil die Arche und die lieben Tiere oftmals im Mittelpunkt stehen. Jesus hat aber auch diesen Menschen gepredigt. Die Frage ist nur, wann und wie er das getan hat. Und ich denke, dass diese Stelle hier eines von zwei Dingen aussagen will. Entweder meint Petrus hier Jesus in Form des Heiligen Geistes durch Noah, also auch im Alten Testament war nämlich der Heilige Geist am Wirken, auch bei Noah. Und viele Ausleger sind sich sicher, dass Jesus, wenn es hier heißt, dass es ihnen gepredigt hat, durch Noah zu diesen Menschen gepredigt hat, dass das Gericht bald folgen wird. Also ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, und ich habe mir tatsächlich auch nicht leicht getan bei dieser Stelle. Aber Noah und offensichtlich hat der Heilige Geist, das ist eine Perspektive, durch Noah zu diesen Menschen gepredigt und hat ihnen vom, wie soll ich sagen, Gericht erzählt. Dass das Gericht bald folgen wird. Die Menschen aber haben nicht auf Noah gehört. Sie wollten nicht auf Noah hören. Sie haben ihn sogar ausgelacht. Das steht zugegebenermaßen nicht direkt so im Bibeltext, aber die jüdischen Überlieferungen haben uns schon sehr viel davon erzählt und geben uns Auskunft darüber. Zur Zeit Jesus war das allen völlig klar. Noah hat nicht einfach so eine Arche gebaut, weil er sonst nichts Besseres zu tun hatte, und niemandem davon erzählt, warum er diese Arche eigentlich baut, sondern er wollte die Menschen mitnehmen. Er wollte die Menschen mit der Arche retten. Sie wollten aber nicht auf ihn hören. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die wir hier sehen können, ist, dass Jesus den Geistern im Gefängnis seinen endgültigen Sieg und damit das endgültige Gericht verkündet hat. Jesus ist hinabgefahren ins Reich der Toten. Das ist eine Passage, die wir im apostolischen Glaubensbekenntnis lesen können. Und er hat dort gesagt, ich habe den Sieg errungen. Und das sind die zwei Betrachtungsmöglichkeiten. Und welche Sicht auch immer gerne gesehen werden möchte, welche Sicht für dich plausibel passt, wir erkennen, dass sich Jesus sogar zu den größten Sündern und Sünden herabgelassen hat. Und Gott hatte Geduld mit ihnen. Es steht weiter in unserem Text, nämlich 120 Jahre lang. So lange hat Noah an seiner Arche gebaut. Also Gott hat gesehen, wie schlimm die Menschen gesündigt haben. Und er hat ihnen 120 Jahre Zeit zur Umkehr gegeben. Und ich denke mir, 120 Jahre, das ist ungefähr dreimal mein Leben. Also das ist schon relativ viel Zeit, würde ich sagen. Aber die Menschen haben dieses Geschenk nicht angenommen. Niemand hat es getan und so blieb Noah der Einzige mit seiner Familie, die durch das Wasser hindurch gerettet wurden. Und diese Geschichte, so grausig sie auch klingt, soll uns nun Hoffnung geben, weil die Familie Noahs als Vorbild für unsere Gemeinde dienen. Und das fand ich das absolut Spannende. Und ich gehe von der ersten Option aus, denn es passt gut in den Kontext des Petrusbriefes. Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern, wie ich das meine. Noah und seine Familie waren nämlich damals eine Minderheit in einem feindlichen Umfeld. Also die waren ja dort nicht herzlich willkommen, sondern sie waren, wie soll ich sagen, mit Migrationshintergrund waren sie dort und haben dann dieses große Schiff gebaut. Und sie waren in einem feindlichen Umfeld. Und genauso ging es aber auch der Gemeinde, zu der Petrus geschrieben hat, zur Zeit Kaiser Neros. Sie waren auch eine Minderheit in einem feindlichen Umfeld, weil sie dieser blutigen Verfolgung auch ausgesetzt waren. Und ich weiß nicht, wie es euch als Gemeinde geht, aber auch wir als Gemeinde fühlen uns manchmal als Minderheit in einem oft so feindlichen Umfeld. Und Petrus fordert seine Leser immer wieder dazu auf, dass sie gerecht sein sollten, und wenn sie selbst ungerecht behandelt werden. So wie Noah, der gerecht war in dieser bösen Zeit. Noah hat den Menschen gepredigt, was eben durch jüdische Quellen sehr gut belegt ist. So wie Petrus uns als Leser seines Briefes dazu auffordert, zur Wahrheit zu stehen, Jesus zu verkünden, auch wenn die Menschen es nicht hören wollen. Noah wusste genau, dass das Gericht bald kommen wird. Und dasselbe wissen wir auch. Wir hoffen sogar manchmal, dass es bald kommen wird. Dass wir bald bei Jesus sein dürfen. Und Christus war in Noah, wie auch Christus in uns ist. In uns und in seiner Gemeinde, mitten unter uns anwesend. Gott war geduldig in der Zeit Noahs und er ist genauso geduldig heute. Wir dürfen noch in der Gnadenzeit leben, in der man zu Gott finden kann. Und schließlich wurden zwar nur wenige damals gerettet, aber Gottes Rechnung geht immer auf. Gott rechnet nämlich anders als wir Menschen. Auch bei uns. Denn oft betrübt es mich, dass nicht mehr Menschen dieses grandiose Angebot der Erlösung Gottes annehmen wollen. Dass nicht mehr Menschen gerettet werden sollen. Okay, wie soll ich sagen, zur Zeit Noah waren es 8 Personen. Wenn ich mich hier umblicke, wir haben heute schon ein paar mehr. Das erfreut mich. Und wir wollen uns Noah als Vorbild nehmen. Wir sollen mutig sein und unser Zeugnis für Gott geben, auch wenn es bedeutet, dass wir dafür leiden müssen. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns rettet, auch wenn wir wenige sind. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das Gericht kommen wird und Christus dann über alles triumphieren wird, wie Petrus das dann noch weiter ausführt. Die schwierige Geschichte, dieser schwierige Abschnitt, diese schwierigen zwei Verse dienen also zur Hoffnung. Sie schenken uns Mut, dass Gott in den schlimmsten Zeiten immer noch da ist. dass er uns nicht vergisst und wir mit seiner Hilfe rechnen dürfen. Denn das Wasser, das Gericht, hat uns nicht getötet, sondern er bringt uns hindurch mit dem Holz. Mit dem Holz, früher eben die Arche und heute das Kreuz, an dem Jesus starb. Und diese Arche, die ebenso ein Stück weit das Kreuz symbolisiert, ist Vorbild für die Taufe und eine Vorausschau im Alten Testament auf Ostern. Und deswegen habe ich einen zweiten Gegenstand mitgebracht, der uns daran erinnern soll, an diese nicht so einfache Passage. Also wir haben das Kreuz, wenn Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, und wir haben die Arche, gut, sie war ein bisschen größer, als dieses kleine Schiff, das ich hier gebaut habe oder gebastelt habe oder fairerweise basteln habe lassen, weil ich selber nicht ganz so geschickt bin. Das soll im Übrigen die Arche symbolisieren, falls es nicht klar rausgekommen ist. Und wir dürfen wissen, so wie Gott Noah und seine Familie gerettet hat, so will er auch uns retten in diesem Schiff. Allerdings ist es bei uns nicht mehr ein, wie soll ich sagen, ein Schiff aus Holz, sondern bei uns heißt dieses Schiff Gemeinde. Das hat mir wieder einen ganz neuen Blick auf Gemeinde geschenkt. Unsere Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen, wir sind Passagiere auf dieser Arche, in diesem Schiff. Und wir brauchen uns vor den tödlichen Fluten keine Angst haben. Wenn wir weitergehen im Text, dann lesen wir nach der Passage mit der Arche von der Taufe. Und in der Taufe geschieht genau dasselbe wie in der Arche Noah. Wir werden aus dem Tod und vor dem Gericht gerettet. Nicht, weil die Taufe etwas dazu beitragen könnte, sondern weil sie uns etwas Wichtiges symbolisiert. Petrus schreibt das genauso, um nicht zu sagen, dass da vielleicht etwas Magisches mit uns geschieht in Form der Taufe oder dass wir dadurch automatisch gerettet sind, sondern er fügt einen wichtigen Satz hinzu. Er sagt zunächst, dass es ein Vorbild für die Taufe, die jetzt auch euch rettet, sein kann. Da könnte man doch meinen, dass etwas dahinter steckt, wenn es ein Vorbild ist, wenn es etwas Wichtiges ist, dass da vielleicht etwas Wunderbares mit uns geschieht. Aber so ist es nicht. Und deshalb präzisiert er auch in dieser Stelle mit seinem nächsten Satz, wo da steht, denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres. Das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Es geht hier also nicht um die Waschung des Körpers, sondern die Taufe zeigt einen inneren Vorgang, der vorher gestehen ist. Gott um ein reines Gewissen zu bitten, bedeutet nämlich Folgendes. Zunächst müssen wir uns dessen bewusst werden und erkennen, dass es Gott gibt, der uns geschaffen hat. Und wir in der Verantwortung ihm gegenüberstehen. Und eines Tages werden wir darauf geprüft, wenn wir vor ihm stehen und Gott uns fragt, wofür wir unser Leben eingesetzt haben. Er hat uns geschaffen. Und eines Tages werden wir ihm Rede und Antwort stehen müssen. Die Frage ist, können wir ihm gegenüber ein reines Gewissen haben? Sind wir ihm gegenüber nicht schuldig geworden? Und das Problem ist, dass die Bibel uns sagt, dass niemand dieses reine Gewissen haben kann vor Gott. Die Bibel nennt das Sünde, dass wir nicht Gott gehorcht haben, sondern unseren eigenen Willen. Dass wir das Ziel unseres Lebens verfehlt haben. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir Gott verherrlichen. Und wir sind selbstsüchtig und diese Sünde, die trennt uns von Gott. Wenn wir das erkannt haben, dann können wir zu ihm umkehren, unseren alten Weg verlassen und uns auf einen neuen Weg machen, auf einem Weg zu ihm. der uns mit offenen Armen erwartet. Wir nennen das bei uns im Fachjargon Bekehrung oder Wiedergeburt. Aber genau das ist dieser Moment, wo Gott von unserem Gott zu unserem Vater wird. Wo wir uns umkehren, wo wir uns aus der alten, aus der falschen Richtung abwenden und hinwenden zum Licht. Wo er eben mit offenen Armen vor uns steht und uns seine Kinder nennt. Wir lassen die alte Natur hinter uns und wir werden seine Kinder. Und warum können wir das einfach so tun? Weil Jesus nicht am Kreuz geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist. Denn wenn er am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen hat, dann hat der Tod scheinbar, dann hat der Tod scheinbar gesiegt und er ist gestorben. Doch am dritten Tag hat er eben diesen Tod besiegt und somit auch die Sünde. Und damit nicht genug. Petrus schreibt weiter, dass er den Sieg vollkommen errungen hat. Er ist nun zur Rechten des Vaters, dass Jesus auf den Thron gesetzt wurde, wo ihm nun alles unterworfen ist. Alle Mächtigen, alle Gewalten, alle Engeln. An Ostern wurde dieser Sieg zum ersten Mal klar sichtbar und in Form des Abendmahls dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Jesus ist nun der König der Könige, Herr der Herren und aufgrund dieser Tat, aufgrund seiner Auferstehung dürfen wir nun zu Gott kommen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und dieses Geschehen wird in der Taufe repräsentiert. Wir bekennen in der Taufe diese Bitte um ein reines Gewissen. Wir machen diesen unsichtbaren Vorgang der Bekehrung in unserem Leben sichtbar. Wir gehen ins Wasser als Zeichen für den Tod und das Gericht und bleiben aber nicht drin. Also je nachdem, wie sympathisch uns die Teufel hier sind, lassen sie wir manchmal länger oder manchmal kürzer drin. Aber tendenziell holen wir sie bald wieder raus, um zu symbolisieren, dass wir mit Christus auferstanden sind. Und zwar als neue Menschen, als Kinder Gottes. Früher, als das Neue Testament geschrieben worden ist, wurden alle Menschen, die an dem Ort, zu dem Zeitpunkt, wo sie die Bekehrung, wo sie diese Umkehr erlebt haben, wurden sie gleich unmittelbar danach getauft. Wir müssen uns punktuell Taufgottesdienste ausmachen, um einen, wie soll ich sagen, ein Momentum zu schaffen, wo wir unsere Täuflinge nachher dann auch taufen. Früher in der evangelischen Geschichte, in der evangelischen Kirche habe ich mir sagen lassen, am Ostersonntag wurde der Gottesdienst um 6 Uhr in der Früh gefeiert mit einem Taufgottesdienst, damit man in der Früh beim Sonnenaufgang die Menschen tauft, damit sie dieses Auferstehen mit dem Licht ganz hautnah erleben. Und deshalb schreibt Petrus hier, was die Taufe rettet. Nicht, weil es um etwas Magisches, weil die Taufe etwas Magisches oder Mystisches an sich hat, sondern weil es einen inneren Vorgang der Bekehrung aufzeigt und äußerlich sichtbar macht. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Grund, warum wir das tun können. Und nun zum dritten Gegenstand. Eine goldene Krone. Jesus hat zu Ostern einen Sieg errungen. Er ist nun der höchste König. Ich habe nur eine goldene Papierkrone mitgebracht, aber Jesus hat die ewige Krone. Jesus ist König der Könige, Herr der Herren und hat die ewige Krone. Er hat den Sieg errungen, er hat den Tod und den Teufel besiegt und er hat den Weg zum Vater endgültig freigemacht. Diesen Weg, den wir niemals gehen können, weil wir Menschen genauso sind wie die Geister im Gefängnis. Weil wir genauso gesündigt haben, weil wir kein Deut besser sind als die anderen. Weil wir genauso immer wieder Dinge tun, die uns ein schlechtes Gewissen vor Gott machen. Aber dank der Auferstehung von Jesus dürfen wir nun aber ein reines Gewissen haben. Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns vergibt, weil er uns schon vergeben hat. Dass wir eines Tages zu ihm kommen dürfen, dass er uns durch das Gericht rettet, wie auch Noah und seine Familie gerettet hat. Auch wenn es manchmal schwierig ist, hier auf der Erde, wo wir leiden müssen, aufgrund unseres Glaubens. Doch wir dürfen uns sicher sein, dass wir einmal mit dem Herrn gemeinsam sein werden. Und wir bauen diese Gemeinde, wir bauen diese Arche nicht vergeblich. Und das soll eine Ermutigung sein auch für unseren Gemeindedienst. Denn in dieser Arche, in dieser Gemeinde werden Menschen gerettet durch dieses Wasser hindurch. In die Gemeinde kommt man, indem man sich bekehrt und diese Bekehrung wird in der Taufe gezeigt. Und wer noch nicht diese Bekehrung erlebt hat, dann ist heute Morgen vielleicht ein guter Zeitpunkt, es festzumachen, es zu erneuern, vielleicht mit jemandem, dem man vertraut, zu sprechen und gemeinsam für ein reines Gewissen zu beten. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Machen wir uns daher seine Einstellung, wie es heißt, zu eigen, damit wir für alle Herausforderungen gewappnet sind. Und bleiben wir entschlossen, die Zeit, die uns auf der Erde noch geschenkt ist, nicht mit selbstsüchtigen Wünschen zu vergeuden, sondern dass wir uns von dem Willen Gottes leiten und prägen lassen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir, dass du ein für alle Mal am Kreuz gelitten hast. Dass du für uns Ungerechte als Gerechter dort gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du uns den Weg frei zum Vater gemacht hast. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass ja, wir kein schlechtes Gewissen mehr vor dir haben müssen, weil du für uns gesiegt hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen.